Mikrofon, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel.
In einer Zeit, in der Fachkräftemangel, Digitalisierung und gesellschaftliche Veränderung Unternehmen vor neuen Herausforderungen stellen, bietet Humanunternehmertum eine Antwort. Denn es stellt den Menschen in den Mittelpunkt aller unternehmerischen Entscheidungen und Prozesse. Einer, der sich diesem Thema verschrieben hat, ist Gunnar Barkhorn. Er ist Unternehmer, Podcaster, Autor und Experte für menschenzentrierte Führung und Unternehmenskultur. Wir erfahren heute mehr über seine Begeisterung für Führung, über die Rolle von Werten im Unternehmen und wie diese im Zusammenhang mit Nachfolgeregelungen stehen. Mit dabei ist auch Benedikt Stentrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Ich habe gestern mal in, das ist jetzt auch eine Hörempfehlung quasi, in eure gemeinsame Podcast-Folge reingehört und die du, Benedikt, mal als Gast bestritten hast bei Gunnar. Und zwar macht Gunnar den Podcast Human Unternehmer. Und euch verbindet ja einiges. Das eine ist einmal ein, sag ich mal, gemeinsamer Führungsansatz. Aber Gunnar, vielleicht magst du auch mal erzählen, ihr habt ja auch relativ ähnliche Unternehmensstrukturen.
Ja, soweit ich das erinnere, sind wir beide im Handwerk tätig. Das heißt, wir beschäftigen Menschen da, wo es raucht, stinkt, dreckig ist, schwierig ist, Gewichte stemmen und, und. Also wir bieten quasi ein Fitnessstudio on the job. Das ist ja schon mal ein Mordsvorteil.
An der frischen Luft.
An der frischen Luft, genau das.
Manchmal.
Manchmal, genau. Dann sind wir beide nicht die erste Generation. Wir sind beide Übernehmer. Ich weiß gar nicht mehr, Benedikt, bist du zweite oder dritte Generation? Das habe ich nicht mehr im Kopf.
Ja, also das Unternehmen, bei uns war es ja nicht immer ein Familienunternehmen. Also so gesehen, mein Vater war das erste Familienmitglied, was hier die Geschäftsführung innehat. So gesehen bin ich zweite Generation, aber wir sind nicht die Gründerfamilie.
Ja, guck. Okay, also aber wir haben Übergangserfahrung, das ist gleich nochmal wichtig. Ja. Wir haben, glaube ich, auch eine ziemlich ähnliche Unternehmensgröße. Ne? Wir beschäftigen knapp 100 Leute und das ist bei dir, glaube ich, genauso.
Ne? Ja, ja, genau.
Um den Dreh, ja.
Ja, und wir haben beide noch verschiedene Engagements neben dem Unternehmen.
Genau, genau das. Also wir sind uns beide nicht zu fein, die gewonnenen, teuer bezahlten, mit Schweiß auf der Stirn durchlittenen Erfahrungen an andere weiterzugeben. Ja, dabei ist genau. Benedikt, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, hauptsächlich fokussiert auf das Thema Generationswechsel, ne? Die dort gemachten, ja, Erfahrungen. Genau.
Ja.
Wobei, wenn links und rechts Brocken liegen, wo du den Leuten was mitgeben kannst, wirst du dir auch da nicht zu fein sein. Wobei du bist, glaube ich, in deinem Angebot auch sehr klar strukturiert. Ne? Da ist ein richtiges Programm, ja, dahinter, wo man drauf, ja, einsteigt und dann über eine bestimmte Anzahl Wochen deine Begleitung hat. So habe ich das verstanden.
Ja, genau, das ist richtig. Also Herzensthema Unternehmensnachfolge und da macht man natürlich auch automatisch Werbung fürs Unternehmertum an sich und natürlich spielt da der Umgang mit Mitarbeitern immer rein, da spielt immer das Thema Motivation, Resilienz, also all das, was wir jeden Tag brauchen, mit rein und wie du schon sagst, das sind ja Sachen, die interessieren glücklicherweise andere Menschen auch, sonst würden die ja unsere Podcasts nicht hören.
Genau. Ja, und beim Rohrfunk geht es vor allen Dingen um, ich sag mal, Unternehmertum in der Kanalsanierungsbranche. Und dort haben wir auch, ja, die Themen Mitarbeiterführung. Wir haben aber auch ganz fachliche Themen, nerdige Themen. Und ja, ich freue mich, dass wir heute das Führungsthema in den Fokus stellen und menschenzentrierte Führung betrachten. Gunnar, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Du hast eben schon von Erfahrungen gesprochen, die du weitergeben kannst. Also gab es wahrscheinlich auch sehr lehrreiche Zeiten in deinem Leben. Und ja, aus Fehlern wird man klug. Von denen will ich heute auch ein bisschen was hören. Aber erzähl erst mal, wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist.
Die früheste Kindheitsprägung, ne? Eltern sind ja Vorbilder. Manchmal sind sie Vorbilder dafür, wie man es macht. Und manchmal sind sie Vorbilder dafür, wie man es besser nicht macht. Ohne meinen Eltern zu nahe treten zu wollen, die kennen auch meine Haltung dazu, aber Letzteres trifft dort eher zu. Gerade mein Vater hat hier einen Führungsstil gehabt, der für seine Zeit absolut funktional war. Also da will ich gar nicht zu viel dran rumkritteln, aber mit Ende der 90er, wie ich dann hier an Bord kam, einfach nicht mehr zeitgemäß. So, das war keine Art, Menschen mitzunehmen. Die sahen nämlich ganz mitgenommen aus. Die haben also unter, ich sag mal, Führung über Macht und Führung über Aufgaben, also maximales Mikromanagement, ordentlich gelitten. Ja?
Was hast du vorher gemacht, bevor du ins Unternehmen reingegangen bist?
Ich habe Maschinenbau gelernt. Also der Junge hat was Anständiges gelernt. Ich kann auch so meine Brötchen verdienen, genau. Das war auch tatsächlich mit 11 schon der Lebensplan. Habe ich meinen Eltern auch so um die Ohren gehauen. Habe danach dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Bin dann, na, ich sage immer 3 Jahre im Ausland gewesen. Tatsächlich war es Würzburg, aber nichts trennt uns so sehr wie die gemeinsame Sprache. Und Bayern ist für mich dann bis heute ein Stück Ausland, also als echter Fischkopf. Ja, und dann war ich noch ein paar Jahre, wie gesagt, unterwegs und bin dann als Geschäftsführer hier direkt eingestiegen, als dritte Generation. Aber um den Loop noch zu schließen, meine Eltern sind beides extreme Alpha-Tiere und die haben sich um alles und jeden Scheiß gebettelt. Also die waren sich nicht zu fein im Streit darüber, wer das größere Schnitzel hat, in die Küche zu rennen und die Dinger auf die Waage zu legen, um genau das festzustellen. Damit waren sie sich aber immer noch nicht einig, wer das größere Stück denn haben darf. Das kenne ich als Kind und zur Genüge. Und dann war mir wichtig, Umgang mit Menschen kann und muss anders sein. Und es war nicht nur die Prägung meiner Eltern, sondern auch der Gesellschaft. Ich bin 67er Jahrgang, das heißt bewusst aufgewachsen in der Zeit des Kalten Krieges. Ne? Also wo alles so no future und alle so sehr stachelig waren, weil sie immer Angst vor allem Möglichen hatten. Wir sind in so einer ähnlichen Phase, reagieren aber ein Stück anders gerade drauf. Aber das wollen wir mal nicht zu sehr auseinandernehmen. Auf jeden Fall war das alles eine Art, wie Menschen miteinander umgegangen sind, wo ich gesagt habe, Entschuldigung, aber steige ich aus, da meine ich mit. Ich möchte einen anderen Umgang mit Menschen haben. Und so hat sich das als Kind schon heranentwickelt, mich damit auseinanderzusetzen. Warum reagieren Menschen, wie sie reagieren? Was steckt da eigentlich hinter? Und so mich eigentlich unbeabsichtigt sehr früh mit Fragen der Führung auseinandergesetzt. Und dann auch sehr schnell sehr viel Führung übernommen. Also Klassensprecher war ja noch das Kleinste, aber so ein Dreivierteljahr lang sämtliche Abi-Feten organisieren und 120 Mann domptieren, kein Ding, aus dem Ärmel.
Benedikt, gab es bei dir auch so einen Kontrapunkt im Leben? Gab es so Erfahrungen, wo du gesagt hast, so nicht, vielleicht auch aus der eigenen beruflichen Erfahrung heraus, wo du mit Führungskräften konfrontiert warst, wo du sagst, wenn ich das mal mache, dann mache ich das anders?
Ja, also sind verschiedene Aspekte. Also erstens habe ich mich recht spät erst so richtig aktiv mit Führungsstilen auseinandergesetzt. Da war es aber eher ein gesundheitlicher Rückschlag, eine Bandscheiben-OP, wo ich dann im Krankenhausbett viel Zeit zum Podcast hören und Bücher lesen hatte. Eigentlich bin ich heute dankbar für diese Erfahrung, weil ich da ein paar wegweisende Entscheidungen für mich getroffen habe und eben da auch begonnen habe, mich aktiv mit Mitarbeiterführung und allem, was dazu gehört, auseinanderzusetzen. Und da spielt auch mein Vater eine Rolle, der hier das Unternehmen super geführt hat, auch aus schwierigen Zeiten auf die Erfolgsspur gebracht hat. Aber eben ist das Stichwort Micromanagement schon gefallen. Der hat auch manche Dinge entschieden, bis runter zum Büromaterialeinkauf, wo ich gedacht habe, nee, das kann doch eigentlich keine Geschäftsführeraufgabe sein. Und gepaart das eben mit einem irrsinnigen zeitlichen Engagement, was für mich auch nicht so erstrebenswert war. Damals war meine Frau das dritte Mal schwanger und ich wollte auch irgendwie meine Kinder nochmal sehen und nicht nur 6 Tage die Woche im Büro sein, wie mein Vater das auch vorgelebt hat. Das waren so die Dinge, ohne dass es da irgendwo eskaliert ist, aber so für mich diesen Weg zu finden, wie möchte ich Unternehmer sein? Und das war eigentlich so das große Aushängeschild. Und und dann macht man über die Jahre halt Erfahrungen. Man versucht ja irgendwie gut mit Mitarbeitern umzugehen und dann merkt man aber irgendwann, ja, ohne Konsequenz geht's aber auch nicht, sei es bei Fehlverhalten oder bei mangelnden Leistungen. Das ist nämlich weder der Stimmung noch dem Betriebsergebnis zuträglich, wenn man alles durchgehen lässt. Ja, und so macht man dann irgendwie seine Erfahrung, so dass ich jetzt sagen kann, so nach ja eigentlich jetzt fast 10 Jahren in der Geschäftsführerrolle bin ich ein bisschen cooler geworden und weiß, wann ich welches Führungswerkzeug brauche.
Ja, ich wollte gerade sagen, also die Erkenntnis so nicht ist leider noch nicht das, wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie läuft das? Also wie kriege ich es hin? Jetzt seid ihr ja beide in Feldern unterwegs, wo, ich sag mal, klassische, viel diskutierte New Work-Ansätze mit, ja, du kannst arbeiten, wann du möchtest, du kannst kommen, wie du möchtest, schlaf aus, arbeite früh, wann auch immer. Die funktionieren da nicht. Und wie setzt ihr den Menschen in eurem jeweiligen Unternehmen in den Fokus? Und wie habt ihr einen Ansatz gefunden? Welche Instrumente gibt es, dass das auch in dieser handwerklich orientierten Branche zu einer Wertschätzung führt des Einzelnen?
Also, wenn ich Menschen führe, führe ich eine Gruppe. Und dann ist es entscheidend, was viele gar nicht begreifen, Führung entsteht nicht dadurch, dass ich 3 Epauletten mehr auf der Schulter habe als andere, sondern Führung entsteht durch die Entscheidung anderer, mir folgen zu wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, dass das verstanden wird. Ich kann Führung nicht erzwingen. Führung ist immer die Entscheidung zu folgen. So, wie bringe ich jetzt Menschen dazu, dass sie sich dafür entscheiden, mir folgen zu wollen? Indem ich für sie erkennbar gut für die Gruppe bin. So, jetzt hat Führung 3 wesentliche Aufgaben. Das erste ist, ich muss überhaupt erstmal Energie in die Gruppe bringen. Das mache ich durch, ne, wer sind wir hier eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin? Und vor allen Dingen dafür zu sorgen, und das sprach Benedikt schon an, wenn eben Leute aus der Reihe tanzen, aus der Gruppe tanzen, für Disziplin innerhalb der Gruppe zu sorgen. Also dafür zu sorgen, dass die Gruppe auch zusammenbleibt. Ja? Dann gilt es, als zweite Kernaufgabe, nicht nur eine schöne Stimmung in der Gruppe zu haben und alle fühlen sich wohl und Schingerassabum. Nee, wir wollen auch irgendwo hin. Also ich muss die Energie, die ich in die Gruppe gebracht habe, ausrichten. Die muss wie so ein Laserstrahl gebündelt irgendwo hinstrahlen. Dann macht das auch Bock in der Gruppe, weil ich ein Wirksamkeitsempfinden bekomme. Ich kann erkennen, was haben wir uns vorgenommen, was haben wir erreicht und alle arbeiten zusammen. Hurra, geil. Dritte Aufgabe, die ich als Führungskraft einer Gruppe gegenüber habe, ist, ich muss dafür sorgen, dass wir eine Zukunft haben, dass wir eine Zukunft sichern. So, und wenn ich diese Aufgaben erfülle, dann schaffe ich die Voraussetzung, dass andere sich dafür entscheiden, mir folgen zu wollen. Das ist für mich der wesentliche Aspekt eigentlich zum Thema Führung. Nur weil ich 3 Pommes mehr auf der Schulter habe als jemand anders, bin ich noch lange keine Führungskraft, dann bin ich, und das benutze ich gerne als unterscheidendes Wort, dann bin ich Vorgesetzter. Und das heißt eben, ich sitze davor, ist schon eine hochpassive Vorstellung, das Bild, was entsteht, ne? Jemand hat mich denen davor gesetzt oder vorgesetzt. Also immer dann, wenn dir Essen nicht schmeckt, dann sprichst du davon, dass es dir vorgesetzt worden ist. Und genauso ist es mit Vorgesetzten. Bist du aber eine Führungskraft, dann übst du Führung aus, eben auf die Gruppe übst du Einfluss aus, dass diese 3 Aspekte erfüllt werden, ne? Energie erzeugen, Energie ausrichten und Energie für die Zukunft sichern. Und dann entsteht eben genau diese Gefolgschaft und dann bist du Führungskraft, weil das braucht Kraft. Der Umgang mit Energie braucht Kraft. Er löst Kräfte aus bei den Gruppenmitgliedern, aber er braucht eben auch Kraft. Und deswegen gefällt mir der Ausdruck Führungskraft so außerordentlich.
Ich kann nicht bestätigen. Setzt natürlich voraus, dass ich diese Klarheit habe, dass ich erstens weiß, wie bringe ich Energie in meine Gruppe und nicht immer nur mit dem Hammer. Und ich muss natürlich auch die Richtung haben. Ich muss wissen, wo will ich hin mit dem Unternehmen. Da haben wir zum Glück hier im letzten Jahr auch ein paar Weichen gestellt, die sich auch wirklich, ich sag mal, beschleunigend ausgewirkt haben. Und ich finde immer noch ganz spannend, wie kommt das bei den Mitarbeitern an? Wie nehmen die Führung wahr? Und wir haben ja jetzt die Perspektive, was muss die Führungskraft tun? Es gibt ja die Gegenseite, wie verhält sich denn die Gruppe und was erwartet die und wie möchte die auch geführt werden? Und da ist immer ganz spannend, wenn wir Mitarbeiterbefragungen machen, was da denen wichtig ist. Und da tauchen dann so Wörter auf wie Fairness, wie Wertschätzung, wie Zuhören, wie Partizipation. Und das kann eigentlich jeder Betrieb ja auch leisten. Ich kann doch, bevor ich eine Maschine oder ein Fahrzeug anschaffe, den, der da nachher mitarbeitet, fragen, pass auf, ich höre dir zu, was ist dir wichtig? Ich kann dir vielleicht nicht versprechen, dass ich alles von deiner Wunschliste umsetze, aber ich kann dich fragen, ist dir eine Sitzheizung wichtig oder ist dir die Klimaanlage oder eine gewisse Leistungskennzahl wichtig oder was anderes? Gerade bei uns in Handwerksbetrieben kannst du sehr viel Zufriedenheit erzeugen, wenn die Leute gute Arbeitsbedingungen und gute Werkzeuge haben.
Das ist so ein bisschen der Gedanke von Servant Leadership oder wie ich es ausdrücke, Führung als Dienstleistung. Die wichtigste Frage, die ich Mitarbeitenden stellen kann, ist, was brauchst du, um einen wirklich guten Job zu machen? Und das setzt voraus, das unterstellt, dass mein Gesprächspartner einen wirklich guten Job machen will. Und wenn dem nämlich nicht so ist, dann sollten wir uns darüber unterhalten, in welchen Umgebungsbedingungen er sich wohler fühlt, aber eben wahrscheinlich nicht hier. Aber wenn der hier ist und hier einen guten Job machen will, dann muss ich überlegen, welche Hindernisse kann ich aus dem Weg räumen und welche Ausstattung brauchst du? Und das wissen die betreffenden Mitarbeitenden am allerbesten. Und jetzt sind wir beim Thema Wertschätzung, was gerne mit Gehalt verwechselt wird. Also dass Gehalt ein Hygienefaktor ist und dass das stimmig sein muss und einem Touché, alles gut. Aber das kann nicht einen Mangel an Wertschätzung im zwischenmenschlichen Bereich kompensieren. Und mit genau so einer Frage, was brauchst du denn, damit du hier echt geil vorankommst, damit dir das Bock macht? Damit schaffst du ein ganz wesentliches Grundelement von Wertschätzung, nämlich den anderen sehen, sich für den anderen interessieren und dem anderen in Ruhe und ausgiebig zuhören und ihn ernst nehmen. Und kleiner Teaser an die Zuhörer vorweg, wenn du dann dich mit deinen Leuten hinsetzt und diese Frage stellst und danach passiert nichts, dann wäre es 1000-mal besser, du hättest diese Frage nie gestellt. Also in dem Gespräch klar sein zu, ja, das können wir machen, was du da gerade anforderst, und aber auch genauso klar sein zu, nein, ich verstehe, dass du das cool findest, aber vergiss es, das kannst du dir am Hobel blasen, das werden wir hier never ever tun. Diese Klarheit braucht es auch. Was Schlimmes ist ein, ja, nein, vielleicht weiß auch nicht, auf Schieberitis, ich muss mir darüber Gedanken machen und dann komme ich nie darauf zurück. Ich persönlich habe für eine Antwort immer ein Ziel von möglichst innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, wenn mich ein Mitarbeiter was fragt, dann darf der in der Regel mit einer Antwort und einer Entscheidung sofort rechnen, mindestens aber binnen 24 Stunden. Das schaffe ich auch nicht immer, weil manchmal brauche ich andere Player zum Abstimmen, das ist auch okay. Aber das ist so meine Zielsetzung, mit der ich loslaufe. Der Normalfall ist tatsächlich sofort. Entweder ich kann aus der Erfahrung, aus dem Wissen, aus vorherigen Abstimmungen mit den anderen Führungskräften im Haus sofort sagen, ja, machen wir oder nee, lass mal. Und wenn ich es abklären muss, dann kriegt er aber auch eine klare Antwort zu, bis dahin ist das Thema vom Tisch. Und diese Verbindlichkeit, die erwarte ich doch von meinen Leuten genauso. Ich erwarte, dass sie morgens pünktlich zur Arbeit kommen, dass sie das, was sie sagen, auch tun, dass ich mich auf sie verlassen kann. Und warum darf der Mitarbeiter mir gegenüber als Führungskraft nicht den gleichen Anspruch haben? Ist doch völlig normal. Und wenn hier ein Urlaubsantrag länger als 24 Stunden liegt, dann ist das meine Schwäche als Führungskraft. Punkt.
Kann ich so unterschreiben, wobei ich die 24 Stunden auch nicht immer einhalte oder einhalten möchte. Manchmal gewöhne ich mir an, nicht im Impuls zu antworten, sondern lass mich mal eine Nacht drüber schlafen.
Ja, das ist aber ja in den 24 Stunden drin, Benedikt, die hast du.
Okay, gut. Ich würde gerne nochmal eben den Fokus nochmal einen Schritt davor legen. Austausch mit den Mitarbeitern zuhören, das setzt natürlich voraus, dass auch ein gewisses Vertrauen da ist. Ne? Und da beißt sich die Katze dann jetzt in den Schwanz. Wie entsteht das Vertrauen, wenn die Führungskraft das tut, was sie verspricht, wenn die Führungskraft sich Zeit nimmt? Ne? Also das ist so, dass das eine bedingt das andere und verursacht aber auch das andere. Ne? Dieses Vertrauen entsteht, wenn die Führungskraft auch liefert, wenn die Führungskraft sich auch Zeit nimmt oder wenn sie auch manchmal doofe Entscheidungen trifft, aber dann auch erklärt. Ja, und das sind so Sachen, dann folgen einem die Mitarbeiter auch in schwierigen Zeiten. Es gibt ja genug Krisen in der Welt und auch in der Politik, wo wir als Führungskräfte auch jetzt nochmal mehr gefordert sind, den Leuten vielleicht auch im Berufsumfeld mehr Halt und Klarheit zu geben, weil die Welt da draußen halt subjektiv betrachtet immer schlimmer wird. Macht es für uns als Führungskräfte nicht einfacher? Aber das ist irgendwo auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn wir das als Betriebe gut schaffen.
Du hast vorhin Folgen gesagt und auch eine gewisse Vorbildfunktion hat eine Führungskraft mit Sicherheit auch. Und da finde ich, ist eine ganz entscheidende Entwicklung in den vergangenen Jahren jetzt zu der Generation unserer Eltern zu beobachten. Wenn wir da hingucken, waren das häufig die besten Techniker. Die waren ganz oben. Also ne, wer besonders viel geleistet hatte in seinem Job, der kam nach oben. Und die Leistung war eigentlich messbar in ja anderen Dingen. Das war nicht Führungsthematik, sondern das war der beste, ne, Maschinenbauer, hat der da das Größte geleistet, hat der was entwickelt, dann ist man nach oben gekommen. das reicht heute nicht mehr, das funktioniert nicht.
Das hat damals auch schon nicht gereicht.
Nur, es hat aber irgendwie funktioniert.
Aber es herrschten Machtverhältnisse, in denen ich das schlechter beantworten konnte. Heute haben wir umgedrehte Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt. Und ich hau hier mal einen Teaser raus. Ich war jetzt 6 Wochen am Stück in den ganzen Sommerferien im Homeoffice und habe das 2. Buch geschrieben. Titel wird sein, die neuen Machthaber. Und das setzt sich genau damit auseinander, dass wir eine Verdrehung der Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt haben. Und damit muss keiner mehr leiden. Vollkommener Quatsch. Kein Arbeitnehmer ist mehr in der Opferrolle. Er darf und er soll Ansprüche formulieren, auch in der Selbstführung, auch in der Eigenhygiene. Und schon findet Führung anders statt oder sie misslingt vollständig. Was in vielen Unternehmen, und das hast du ganz gut angesprochen, Mareike, was in vielen Unternehmen nicht bedacht wird, Führung ist eine und auch durchaus schwierige eigenständige Aufgabenstellung. Sie hat überhaupt nichts mit Talent zu tun. Führung ist ein erlernbares Handwerkzeug, aber es muss eben auch erlernt werden. Einfach nur jemanden auf den Sessel zu setzen und zu sagen, jetzt bist du Führungskraft und damit hat sich das, geht in aller Regel schief. Und dann machen wir etwas Zweites, ganz Fatales, worauf ich gerne explizit hinweisen möchte. Wir geben Führung keinen zeitlichen Rahmen. Wir planen bei unseren Führungskräften und durchaus bei vielen Chefs auch bei sich selbst einen Workload. Da ist gar kein Raum für Führung. So, und wenn wir dafür keinen zeitlichen Rahmen planen und die ersticken in ihren eigenen Sachaufgaben, dann ist doch klar, das Erste, was hinten runterfällt, ist die Auseinandersetzung mit den anvertrauten Menschen. Und das wird in der Regel falsch gemacht. Und wenn ich in Unternehmen gehe und mit denen darüber diskutiere, wie sie Führung leben und genau nach diesem Zeitrahmen fragen, welchen erklärten Zeitrahmen haben deine Führungskräfte, je nach Führungshierarchie, um Führung mit Menschen auszuüben, um sich mit denen auseinanderzusetzen, dann kommen lange Gesichter und gar keine Antworten mehr. Und da liegt der Grundfehler in der Art, wie wir Führung organisieren. Wir glauben, es findet einfach zwischen Tür und Angel statt und das tut es eben nicht.
Ja, und man darf den tatsächlich Lifehack aus unserem Unternehmen, 2 Dinge, die bei uns dafür sorgen, dass irgendwo Raum für Führung ist, zum einen die Ausbildung der Führungskräfte. Also wir haben uns wirklich angewöhnt, junge und auch sehr pfiffige Ingenieure relativ zeitnah, wenn sie bei uns angefangen sind, auch zu Führungskräftemaßnahmen zu schicken, wo sie also wirklich Handwerkszeug nochmal bekommen über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Das ist das eine. Also dass wir sagen, wir schicken die nicht nur zu einem Verkehrssicherungskurs oder Arbeitssicherheit oder irgendwelchen technischen Seminaren, sondern eben auch bewusst zu Führungsworkshops und Formaten, wo sie das Führen lernen können. Und das Zweite ist, um jetzt trotz Tagesgeschäft, trotz Workload Führung auch im Kalender zu haben, waren bei uns tatsächlich die systematische Führung von One-on-One-Gesprächen ein langer Hebel. Also jede Führungskraft darf mit seinen Mitarbeitern einmal im Monat ein One-on-One führen und braucht natürlich dafür einen Termin. Die haben alle eine Terminserie dafür in Outlook und haben alle, hoffe ich, davor und danach Zeit für Vor- und Nachbereitung. Und das Witzige ist, das machen wir jetzt schon einige Zeit, das wird von den Mitarbeitern mittlerweile auch eingefordert. Also wenn jetzt urlaubs- oder krankheitsbedingt so ein Gespräch irgendwie mal ausgefallen ist, dann fragen die, wann holen wir unser Gespräch nach? Ja, und das heißt also, irgendwo entsteht dann automatisch so ein Commitment, so eine Verpflichtung, auch wirklich mit seinem Mitarbeiter in den Austausch zu gehen.
Wie macht ihr das, Gunnar? Auch mit One-on-Ones oder welche regelmäßigen Treffen habt ihr?
Also es gibt mindestens jährlich und auf Anforderung des Mitarbeiters und auch über ein System gesteuert. Also wir haben ein sogenanntes Wertemesssystem. Das ist ein Instrument, wo wir die Bezahlung innerhalb von Entgeltgruppen ausdifferenzieren durch eine Wertezulage. Und dort messen wir auf Gegenseitigkeit, quasi jeder gegen jeden, messen wir das Verhalten von Mitarbeitenden in Bezug zu den Werten des Unternehmens. Und über das, was da rauskommt, was auch die Kollegen zu einem zurückmelden, setzt sich die Führungskraft mindestens einmal im Jahr, Klammer auf, und ansonsten so oft, wie der Mitarbeitende das einfordert, über diese Auswertung, über diese Ergebnisse, über wo bist du und wo willst du hin und was kann das Unternehmen tun, um dich auf diesem Weg bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. Darüber wird entsprechend auch ein relativ strukturiertes Gespräch geführt. Wie gesagt, das innerhalb dieses Wertemesssystems, da haben wir uns eine eigene App für bauen lassen, genügt für den Mitarbeiter ein Knopfdruck, um so ein Gespräch anzufordern. und dann läuft die Maschine quasi. Ja? Das ist also sehr, sehr niedrigschwellig, um das zu anzuregen. Parallel zu diesem organisierten Rahmen finden aber tatsächlich etliche Führungsgespräche zusätzlich statt. Die haben weniger Struktur, die haben weniger dokumentierte Ergebnisse. Das wäre auch mit so einer hohen Frequenz dann durchaus zu aufwendig. Aber die Auseinandersetzung zwischen Führungskraft und dem jeweiligen Mitarbeiter findet sehr, sehr regelmäßig statt, je nachdem, wie es aber auch der Einzelne braucht. Das ist eine Frequenz, die regelt sich von selbst. Aber das sich Zeit nehmen, sich einander zuhören, ist das allerwesentlichste Instrument.
Du hast eben von Werten gesprochen. Benedikt, ich weiß, ihr habt auch sehr stark an euren Werten, an eurem Purpose gearbeitet. Vielleicht kannst du dazu einmal kurz was erzählen, was euch dabei aufgefallen ist, welche Erkenntnisse habt ihr gewonnen? Weil das ist ja ganz zentral. Also wenn ich zu Werten den einzelnen Mitarbeiter, wie steht der zu dem Wert, muss ich ja erstmal gucken, welche Werte hat denn mein Unternehmen überhaupt?
Ja. Also es war ein ganz spannender Prozess. Also wir haben gemerkt, wir brauchen da irgendwie was. Wir brauchen diese Richtung und wir brauchen irgendwie das, was so als ja, irgendwo ungeschriebene Verhaltenskodexe, da irgendwie müssen wir irgendwie greifbar machen. Dann sind wir also mit externer Unterstützung auch da in diesen Prozess gegangen. Das heißt, wir haben also jetzt 6 Core Values definiert, wie wir glauben, wie unser Unternehmen tickt und wie unser Miteinander funktioniert. Das Spannende war, wir haben das im Geschäftsleitungskreis als Übung gemacht. Wir haben das auch die gleiche Übung nachher mit anderen Personenkreisen hier im Haus gemacht. Und siehe da, die kamen alle auf ähnliche Dinge. Ein bisschen anders formuliert, aber sowohl die Chefetage wie auch die Ebenen darunter kamen auf die gleichen Parameter, die uns ausmachen. So, die haben wir jetzt knackig formuliert, die haben wir visualisiert. Das heißt, egal ob jetzt hier im Bürotrakt oder unten in den Umkleideräumen oder in der Fahrzeughalle, jeder Mitarbeiter läuft morgens zu Arbeitsbeginn mindestens 2-mal an unseren Werten vorbei. Das reicht natürlich nicht, um das am Leben zu halten. Wir haben also jetzt vor ein paar Wochen hier unser Sommerfest gemacht. Da haben wir in kleinen Gruppen nochmal erarbeitet, was ist denn, wenn man sich unsere Werte anguckt, was ist denn dann cooles und uncooles Verhalten? Ja, also einer unserer Werte ist zum Beispiel, wir sind Teamplayer. Was heißt das denn? Das heißt ja bei uns im Büro unter Umständen was anderes als auf der Baustelle. Und da haben die Kollegen halt mit eigenen Worten, ein bisschen spielerisch, aber zusammengefasst, was heißt das, wenn wir Teamplayer sind? Das war für mich insofern ein Neuland, weil wir in der Tiefe auch mit den gewerblichen Mitarbeitern das noch nie gemacht haben. Und da war auch erst ein bisschen Unsicherheit da. Aber die sind alle mit lachenden Gesichtern aus diesen Workshops gegangen und man merkt jetzt, wenn die hier mal was aus ihrer Baustelle in unserem Intranet posten, das zielt jetzt auf unsere Werte ab oder die haben genau verstanden, wo wir hinwollen. Da kommen jetzt so Sprüche und Kommentare im Intranet, wo du merkst, ey geil, die haben da alle voll Bock drauf, den Weg mitzugehen. Also macht total Spaß. Ein nächster Schritt ist natürlich diese Ergebnisse, die wollen wir wirklich am Leben halten, weil hätten wir diese Werte 2 Jahre früher schon so klar gehabt, hätten wir auch früher die ein oder andere Personalentscheidung getroffen. Also wir hatten ja einzelne Mitarbeiter, die haben ihren Job irgendwie gemacht, aber es gab permanent Konflikte. Es hat permanent irgendwo geknirscht, bis wir dann irgendwann gesagt haben, sorry, wir müssen getrennte Wege gehen. Hätten wir diese Werte früher klar gehabt und hätten wir die konsequent nachverfolgt, wären wir 2 Jahre früher schon an dem Punkt gewesen. Pass auf, Mitarbeiter XY, wir haben 6 Werte und bei 3 davon stehst du im roten Bereich. Entweder änderst du dein Verhalten oder wir müssen uns andere Gedanken machen. Und diese Klarheit auch für mich als Führungskraft, die war jetzt so wichtig und die legen wir jetzt auch natürlich bei Neueinstellungen und eben in den Mitarbeitergesprächen daneben. Wir sind nicht so weit wie Gunnar, dass wir daran Vergütung festmachen, aber das ist ein fester Punkt in den Mitarbeitergesprächen und das ist ein fester Punkt bei Neueinstellungen. Ich hätte mir gewünscht, diese Klarheit schon ein paar Jahre früher zu haben, dann wäre mancher Konflikt hier im Haus erspart geblieben.
Na, wie macht ihr das, dass ein potenzieller Kandidat, dass ihr den abklopft, ob er überhaupt zu euren Werten passt?
Die wichtigste Aufgabe ist, nochmal klar zu machen, wie Werte eigentlich in den Gesamtführungsrahmen eingeordnet sind. Weil in vielen Unternehmen erlebe ich das und ich weiß, Benedikt geht Gott sei Dank einen Schritt weiter. Da hängen die Werte auch an der Wand. Ich kenne Unternehmen, da hängen sie nur an der Wand. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Weil dann da ist gar keine Chance, dass sie wirklich gefühlt werden können, vermittelt werden können und gelebt werden können. Warum brauchen wir den Scheiß überhaupt? Mach gefälligst, was ich sage, Ende der Durchsage, ja? Weil wir gelernt haben, je höher ich in den Stufen der Führung komme, von Führung über Macht, über Aufgaben, über Ziele, über Strategie, bis ich in der fünften Stufe bei Führung über Sinn bin, wird Führungsarbeit erstens mit jeder Stufe effizienter. Zweitens, Mitarbeitende haben ein immer höheres Selbstwertempfinden, Selbstwirksamkeitsempfinden je Stufe. Es macht also Sinn, das anzustreben, möglichst in Stufe 5 zu führen. Du brauchst aber alle 5 Stufen wie die Tasten auf einem Klavier, sonst kannst du die Musik nicht spielen. Du musst situativ reagieren. So, und Führung über Sinn, eigentlich schon Führung über Ziele und Strategie, setzt einen geklärten Führungsrahmen voraus. Und je weiter du kommen willst in der Stufe, brauchst du einen immer klareren Führungsrahmen. Wie entsteht der? Los geht alles mit der Mission eines Unternehmens, der, wie ich so gerne sage, lebensbejahende Zweck einer Firma. In der Regel wohnt die Mission sehr tief im Herzen des Gründers. Denn der hat irgendwann den Antrieb gehabt, warum mache ich das hier überhaupt? Warum gründe ich diese Firma? So, das ist die Mission, mit der wir loslaufen. So, jetzt müssen wir aber einen Spannungsbogen haben, weil ohne Spannung keine Energie. Das heißt, wir müssen auch klären, wo wollen wir denn hin? Das nennt sich Vision. Das ist unser Bild von der Zukunft. Zwischen Mission und Vision, diese Straße, die sich dort entwickelt, das ist unsere Strategie. Wie kommen wir, wie bringen wir unsere Mission auf dem Weg zur Vision auf die Straße? Das ist die Strategie. Da drin finden sich Ziele, Aufgaben, Meilensteine. Der ganze Klumpatsch liegt da auf der Straße rum. Aber diese Straße, und jetzt kommen wir in da, wo Führung lebt. Jetzt kommen wir an die Leitplanken. Weil auf der Straße, solange der auf der Strecke bleibt, kann er rumeiern, hin und her gehen, wie auch immer, alles cool. Aber in dem Moment, wo er die Straße verlässt, braucht es klare Leitplanken, damit der Mitarbeiter auch merkt, ich verlasse hier gerade die Straße. Und die rechte Leitplanke in meinem Bild, was ich gerade versuche zu zeichnen, besteht aus den harten Grenzen. Gesetze, Verordnungen, Stellenbeschreibungen, Betriebsvereinbarungen, all das, was ich irgendwie niederschreiben, nachlesen kann, was eine längere Bestandskräftigkeit hat in seiner Verschriftlichung, das ist die rechte Leitplanke. Die linke Leitplanke wird oft in Unternehmen nicht geklärt und damit haben wir genau dort Ausuferungen im Verhalten, die überhaupt nicht mehr zielführend als Einzahlung auf die Vision sind. Und das sind Werte, Prinzipien. Das heißt, alles, was direkt das Verhalten beeinflusst, auf einer weniger niederschreibbaren Form. Das muss gefühlt werden und verstanden werden. Und dafür brauche ich Werte und Prinzipien. Denn an den Werten und Prinzipien, genauso wie an Gesetzen, Betriebsvereinbarungen, Stellenbeschreibungen, richte ich als Mitarbeiter mein Verhalten auf dem Weg zum Ziel aus. Je klarer das ist, umso weniger Führungseingriffe brauche ich und umso stärker kann ich bis in die Stufe Führen nach Sinn kommen. Dass man einmal diesen Führungsrahmen klar hat und wofür sind diese Werte eigentlich da? Warum reden da alle drüber? Na, sie bilden eine wichtige Verhaltensleitplanke. Wenn das schief geht, dann sitzt da halt Chef als halt da und sagt, weißt was, Karl-Heinz, ich glaube, wir passen nicht so gut zusammen und ich habe noch eine Info, ich bleib hier. So, ne? Den Punkt willst du möglichst vermeiden, indem du vorne schon die richtigen an Bord holst, die in deine Vision, deine Mission, in deine Leitplanken, in deinen Führungsrahmen reinpassen. Das ist bei uns tatsächlich eine sehr kollektive Aufgabe. Wir haben den Bewerbungsprozess, Stichwort die neuen Machthaber, bei uns komplett umgedreht. Das heißt, wir haben verstanden, der Bewerber am Tisch sind wir, ist gar nicht mehr der Mitarbeiter, der sich überlegt, will ich hier mitarbeiten oder nicht. Das heißt, wer Interesse hat, bei uns mitzuwirken, der geht auf die Webseite und lädt sich von uns, und zwar auch stellenspezifisch, eine Bewerbung der Firma an sich selbst herunter. Und in der Mail dazu steht dann auch, wenn du das cool findest, was du da liest, dann ruf mich an. Und das ist meine Telefonnummer. Und für die, die nicht ganz so spontan sind, gibt's da auch einen Link, wo sie einen Termin buchen können. Und dann telefonieren wir. Und da klopfe ich schon dieses ganze Wertegerüst und all diese Dinge klopfe ich ab. Technisch, inhaltlich mache ich da gar nichts. Das interessiert mich gar nicht. Das kann selbst da noch in Anführungsstrichen Bäckergeselle sein, der sich bei uns im Stahlbau durchaus schwer tun könnte oder aber er ist ein großes Talent. Keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen, will ich nicht beurteilen. Wenn das Telefonat geil läuft, machen wir ein Vorstellungsgespräch. Das ist aber ja, wenn man um 180 Grad gedreht denkt, mein Vorstellungsgespräch. Ich stelle mich vor als Arbeitgeber. So, wenn das Telefonat, da hat der Mitarbeiter Gelegenheit zu performen und bei dem Vorstellungsgespräch wir als Unternehmen. Und wenn das matcht, dann ist er eingeladen, ein paar Tage hier mitzulaufen, zu schnuppern, Probe zu arbeiten. Und dann beurteilen die Kollegen, wie passt er im Verhalten in unseren Führungsrahmen? Wie ist er mit seinen Werten aufgestellt? Wie ist er handwerklich talentiert? Passt das zu uns? Und die Entscheidung, ob wir den einstellen oder nicht, treffen die Teammitglieder der späteren Arbeitsgruppe, in der er aktiv ist. Und noch krasser, die entscheiden auch, in welcher Entgeltgruppe wir dem ein Vergütungsangebot machen können. Das können wir nämlich gar nicht beurteilen.
Das ist mit Sicherheit irgendwie so Extremfall, sage ich mal. Benedikt, wie macht ihr das? Also ihr habt da ja auch durchaus die späteren Kollegen einbezogen in den Prozess. Aber wie startet ihr das Ganze? Also der Ansatz, dass ihr euch als Unternehmen bei dem jeweiligen Mitarbeiter quasi bewirbt oder euch da vorstellt, den verfolgt ihr ja auch, aber geht noch ein bisschen anders vor, ne? Nicht ganz so extrem.
Nicht so konsequent wie Gunnar. Natürlich bewerben wir uns bei den Kandidaten, sonst bräuchten wir keine Karriereseite, sonst bräuchten wir keinen Chatbot, sonst bräuchten wir nicht kurze Prozesse etc. Da sind wir einfach nicht so weit, das ist schon so. Trotzdem spielt bei uns auch die Meinung der Kollegen eine Rolle. Also gerade im gewerblichen Bereich, wenn es irgendwie geht, oder auch vor allem bei den Auszubildenden, die ja, wenn sie auch von der Schule kommen, aus einem ganz anderen Umfeld auch ins Berufsleben kommen, ohne Praktikum vorher und Feedback von den Kollegen, die den Tag mit ihnen unterwegs waren, stellen wir zum Beispiel keinen Auszubildenden mehr ein. Und ich sag mal, bei den Führungskräften, da gehen wir eher Richtung Eignungsdiagnostik, also nehmen uns wirklich auch Zeit für ein Assessment Center, wo dann auch Kollegen mit dabei sind und den beobachten können. Schützt nicht 100% vor Fehlentscheidungen, aber unsere Quote ist deutlich besser geworden, seitdem wir auch da konsequent sind. Ja, und dann geht es halt weiter. Ja, Onboarding und Co. muss die Leute auch schnell auf Flughöhe kriegen, sowohl bei den Unternehmenswerten wie auch bei den fachlichen Sachen. Du darfst ja nicht aufhören, wenn du einen Arbeitsvertrag unterschrieben hast und dann kommt der am ersten Tag und Handy haben wir noch nicht, Visitenkarten kommen nächste Woche und dein Rechner muss ich ja jetzt mal gucken, wo der steht. Geht ja gar nicht, ne? Also das war mir irgendwann dann auch zu doof. Und das heißt, also das haben wir auch über einen gescheiten Prozess, über eine Checkliste, über Onboarding-Pläne etc., ein paar Videolektionen im Intranet, also je nachdem, was es dann für eine Stelle ist. Ist uns bewusst, dass es nicht beim Unterschreiben des Arbeitsvertrages aufhört, sondern wir tatsächlich weiter performen müssen, damit der Mitarbeiter auch hier bleibt, wenn er zu uns passt.
Ja, und auch selber performen kann. Also ja. Es ist ja bares Geld, wenn ich jemanden einstelle und der kann eigentlich gar nicht loslegen, weil ihm wichtige Dinge fehlen. Da geht uns ja als Unternehmen auch was flöten. Also das muss man sich ja auch überlegen. Und da sind halt bei den Hard Facts mag das irgendwie so ersichtlich erscheinen. Also was braucht er? Der braucht, wenn er im Büro arbeitet, braucht er einen Laptop, braucht er ein Handy, damit er überhaupt loslegen kann. Aber oftmals ist es bei den weichen Sachen vielleicht gar nicht so ersichtlich. Also wie kriege ich denn die Unternehmenswerte, die ich habe, damit wir die andere Leitplanke auch belegen, möglichst schnell in die Köpfe rein? Wie macht ihr das? Also wie geht ihr mit diesem Werteaspekt in dem Onboarding-Prozess vor?
Also wir haben heute zum Beispiel den ersten Arbeitstag unserer neuen Auszubildenden. Und die kriegen heute einen Vollwaschtag rein, Arbeitssicherheit, alles, was dazugehört. Und den zweiten Tag kriegen die genauso eine Volldröhnung von mir und auch unserem Azubi-Obmann und allem, wo es um nichts anderes geht als, wofür sind wir eigentlich hier? Was ist der lebensbejahende Zweck des Unternehmens? Was sind die Werte unseres Unternehmens? Woran können Kunden spüren, dass du auf dem Kurs dieser Werte bist? Ja, nein, vielleicht und. Das heißt, wir nehmen uns einen ganzen Tag Zeit für die neuen Azubis, um denen das einzuimpfen. Ähnlich sieht es aus im Onboarding-Prozess für Mitarbeitende, wobei wir da nicht erst den ersten Arbeitstag abwarten. Für uns ist ein neuer Mitarbeiter an Bord in dem Moment, wo er den Arbeitsvertrag unterschreibt. Und dann kriegt er schon vollen Zugang in unser Intranet, in unsere Barkon Online Akademie. Die Mitarbeiter-App wird mit ausgespielt. Der ist komplett mit allem sofort dabei, selbst wenn er noch ein halbes Jahr woanders arbeitet. Das ist uns vollkommen egal. Und dann kann der langsam hochfahren und sich überall schlau machen und einlesen und Videos angucken und allem und verstehen lernen, auf was habe ich mich da eigentlich eingelassen.
Nutzen die Leute das oder ist das eher so, boah, jetzt nerven die mich jetzt schon vorher mit dem Zeug?
Nee, im Gegenteil. Ein neuer Arbeitgeber ist immer ein Stück wie eine neue Liebe und da bist du ganz, ganz hot und da willst du alles von dem wissen. Und das ist der bestmögliche Zeitpunkt, denen diese Infos reinzuimpfen, weil da sind sie wide open. Ja? Sind die erst hier? Haben sie erst den normalen Workload auf den Schultern? Fangen die an, auch durch Dialoge mit den Kollegen sich hier einzufühlen? Werden die anderen Instrumente weniger wichtig? Ist auch eine gute Entwicklung, ist nichts Schlechtes dran. Aber der heißeste Kandidat ist der, der noch nicht hier ist und diese Zugänge bekommt. Weil dann sind die neugierig, dann wollen die das alles wissen. Das ist der bestmögliche Punkt, denen das zu geben. Wenn ich damit warte bis zum ersten Arbeitstag oder womöglich Wochen später, dann habe ich eigentlich eine Mordschance verkackt.
Ganz so weit wie Gunnar sind wir da noch nicht, was das Werte-Onboarding angeht. Wir haben aber gute Erfahrungen gemacht, Leute zu Betriebsfeiern einzuladen, schon bevor sie hier den ersten Arbeitstag haben, und dass die Quote derer, die diese Einladung auch annehmen, extrem hoch. Und das ist natürlich cool, weil die kommen da ganz authentisch mit ihren zukünftigen Kollegen in Kontakt und nicht, was ich als Chef jetzt vorplaudere, wie toll wir sind, sondern die erleben das aus dem Mund ihrer Kollegen und die bestätigen das im Idealfall natürlich auch, dass es wirklich so, wie das auf der Karriereseite steht. Und das schafft irgendwo auch dann authentisches Erlebnis. Also haben wir auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht, die Leute auch vorher schon zu Weihnachtsfeier, Sommerfest etc. einzuladen, damit die hier schon mal reinschnuppern können, sich vorstellen können. Ist auch dann am ersten Arbeitstag, ist die Hürde auch ein bisschen geringer, mit den Kollegen mitzufahren. Und ja, sind so Kleinigkeiten. Man kann da schon was machen. Es bringt ja nichts, wenn wir tolle Hochglanzbroschüren machen, wenn wir super Stände auf einer Karrieremesse haben, wenn wir eine tolle Karriere Seite und so weiter machen und die Leute merken vor dem ersten Arbeitstag schon, das, was da auf der Webseite steht, das passt ja vorne und hinten nicht. In Wirklichkeit ist das hier der totale Menschenhändler und Sklaventreiber. Ich glaube, da kann man auch viel, viel machen, wenn man da einfach authentisch ist. Also wir sind ja auch nicht perfekt. Manche Sachen verkacken wir auch, muss ich auch so sagen. Aber dann kann ich da auch offen mit umgehen und versuchen, draus zu lernen und das dann halt nächstes Jahr besser zu machen oder wie auch immer. Ne? Aber zu sagen, außen hui, innen fui, ist irgendwie kein dauerhaftes Konzept. Das gibt der Arbeitsmarkt nicht mehr her.
Ja, authentisch heißt auch eigene Grenzen kennen. Ihr testet die immer regelmäßig aus, weil ihr auf sehr, sehr vielen Hochzeiten tanzt. Wie kriegt ihr das hin? Das war ja wahrscheinlich schon nicht immer so. Oder hast du von Anfang an so viele Baustellen eröffnet, Gunnar?
Ja, um mich nicht zu langweilen.
Okay.
Es geht gar nicht um viel als objektive Menge. Ganz im Gegenteil. Ich bin im Kern bin ich eine grundfaule Sau. Das Leben zeigt dir aber, du musst dich wahnsinnig anstrengen, damit du faul sein darfst. So, also der Deal geht am Ende irgendwie nicht auf. Tatsächlich, Hauptmotiv ist, und das ist eine Grundüberzeugung als Führungskraft. Ich bin Arbeitgeber. Das bedeutet, ich gebe anderen Arbeit. Immer dann, wenn für mich Arbeit übrig bleibt, habe ich was grundsätzlich falsch gemacht. Weil dann bin ich nicht 100% Arbeitgeber. Das mal so für viele Arbeitgeber so in die Birne gebrannt, ne? Weil sie ja immer das Selbstwirksamkeitsempfinden brauchen darüber, dass sie selber auch irgendwo drin rumrühren. Ich rühre hier nirgends drin rum und von Anfang an nicht. Meine Aufgabe ist es, und dann mache ich meinen Job super, komplett nicht gebraucht zu werden. Ich habe zwischendrin erzählt, ich war 6 Wochen jetzt zu Hause Buch schreiben. Da müsst ihr nicht glauben, dass das Telefon klingelt oder ich eine Mail kriege. Nee, nix, nada, Funkstille, weil die mich hier nicht brauchen. So, ich habe den ganzen Laden so organisiert. Wann immer mich einer braucht, ist das für mich ein Fehler im System. Dann finde ich eine Stelle, an der ich was korrigieren muss, damit er mich morgen nicht mehr braucht. So, und dann, wenn du das schaffst, und das schaffe ich schon sehr lange in einer sehr hohen Stufe, dann langweilst du dich. Und dann fängst du an, Vorträge zu halten, Bücher zu schreiben, andere Unternehmen nach vorne zu bringen. So, solche Sachen halt.
Müsst ihr jetzt vorsichtig sein, das nächste Projekt, was ihr anstoßt, dann wird im Unternehmen rumgehen, boah, dem war wieder langweilig, jetzt macht er was Neues.
Ja, aber ja, bei mir kommt ja noch ein Aspekt hinzu, ich probiere auch gerne mal was Neues aus und in dem Tempo, wie ich gerne neue Sachen ausprobieren möchte, würde ich hier meine Organisation auch überfordern. Also wir sind sicherlich fortschrittlich, wir sind sicherlich richtig toll aufgestellt. Meine Mitarbeiter wissen auch, wie ich ticke, natürlich. Aber die ganzen Dinge, die ich gerne ausprobieren möchte, die kann ich hier nicht immer volle Breitseite mit ins Unternehmen nehmen. Dann würde ich die Mannschaft auch irgendwo verlieren. Sind ja nicht alle so offen für Neuerungen. So, wie schafft man das? Aber soweit wie Gunnar bin ich auch nicht. Aber mir ist das tatsächlich auch im Sommerurlaub nochmal bewusst geworden. Die paar Telefonate, die ich geführt habe, waren in der Regel mit Leuten, die nicht wussten, dass ich im Urlaub bin. Und mein Team hat mir in 2 Wochen Urlaub oder 2,5 Wochen Urlaub eine Frage wurde an mich gestellt, die habe ich dann, weil es gerade passte, beantwortet und kriegte gleich die Retourkutsche. Du solltest doch gar nicht sofort antworten, das hätte in 2 Wochen auch noch Zeit gehabt. Mir ist das auch bewusst geworden, wie gut mein Team hier ohne mich klarkommt. Liegt wahrscheinlich an Organisationen, liegt auch an den richtigen Mitarbeitern, liegt daran, dass wir hier auch Vertrauen haben. Ich habe auch Vertrauen, dass die manche Sachen einfach auch besser machen als ich. Also ich muss auch loslassen können als Unternehmer, das gehört auch dazu. Ja, also ein tolles Team gehört dazu, Organisation, Prozesse gehört dazu. Und ich muss aber auch so ein bisschen, wie Gunnar, ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich manchmal auch, wo ich dann sage, warum ruft mich eigentlich keiner an? Also da bin ich vielleicht noch nicht cool genug, aber ich kann es aber ganz gut ertragen, wenn die Sonne scheint.
Tatsächlich, Benedikt, ich sehe das als Auszeichnung, wenn mich keiner anruft. Ja. Das ist dann, wenn es dir gelingt, und das ist die nächste Stufe, es gibt ja Fachkraft, Manager, Unternehmer nach Gerber. So. Ja. Und für mich gibt es eine 4. Stufe und das ist der Investor. Und da bin ich gefühlt angekommen. Ich bin hier gar nicht mehr wirklich der Unternehmer im Unternehmen, auch wenn ich rechtlich dem vorstehe. Ich bin aber ja auch in der Geschäftsführung nicht alleine, sondern ich bin komplett auf der Investorenebene angekommen. Und dann wirklich hier nach innen quasi gar nicht mehr. Und das ist auch die Absicht. Und tatsächlich, ich bin immer noch Kulturstifter. Also so ganz aus der Wirkmechanik bin ich noch nicht raus. Aber das ist das nächste Ziel. Ja.
Ja, ja cool. Dann muss ich da auch hinkommen, damit ich auch mal ein Buch schreiben kann.
Ja, genau.
Ja, setzt ja aber auch voraus, dass man entbehrlich sein möchte. Also ich glaube, dass es viele, also ihr seid jetzt die 2. Generation, aber die 1. Generation der Gründer sich auch sehr schwer getan hätte, in der Zeit zu sagen, ich möchte jetzt entbehrlich werden. Das ist ja auch häufig dieses Problem des Generationenwechsels. Da sind wir dann auch bei dem Thema deines Nachfolgepodcasts, Benedikt, dieses Loslassen und auch nicht mehr gebraucht werden wollen. Also ich meine, traurige Seite des Ganzen ist jetzt sicherlich die Geschichte des Trigema-Chefs, der dieses Gefühl, also zumindest das, was man jetzt pressetechnisch irgendwie wiedergespiegelt kriegt, dieses Gefühl, ich muss gebraucht werden, als Lebensinhalt auch hat. Da sind wir jetzt vielleicht auch eine andere Generation, also anders nachgerückt sozusagen, in dem auch wie wir selber unser Work-Life-Balance irgendwie, wenn man jetzt das schöne Wort strapazieren möchte, als Unternehmer sehen. Also auch das hat sich, glaube ich, gewandelt. Aber ja auch eine Erkenntnis, also Benedikt, du musstest die mit einem Krankenhausaufenthalt auch gewinnen. Sehe ich das richtig? Also ne, so für dich selber.
Es klingt krass. Ich bin eigentlich dankbar für diese Erfahrung, weil sie mir ein Stück weit mich aus der Bahn geworfen hat in eine andere Bahn, die irgendwie jetzt viel cooler ist.
Vielleicht noch einen Blick auf das Thema Nachfolge. Viele Unternehmer machen sich Gedanken, wie finde ich den richtigen Nachfolger und ist er in der Lage, die Macht, die ich bereit bin, abzugeben, auch aufzunehmen und klappt das technisch und ist er der richtige Typus und wie auch immer. Was viele Unternehmer gar nicht erkennen, dass die Übergabefähigkeit des Unternehmens oft an ihrer Einbindung in das Unternehmen hängt. Nimm mal dich als Mensch, als Unternehmer und radier dich mal gedanklich von jetzt auf gleich raus aus der Firma und überleg dir, wie überlebensfähig ist deine Firma dann noch ohne dich. Und wenn dein Unternehmen ohne deine Person, ohne deine Kontakte, ohne dein technisches Wissen, ohne deine Führung, wenn dein Unternehmen dann immer noch eine faire Überlebenschance hat, dann ist es überhaupt erst übergabefähig. Und das ist eine Überlegung, die viele gar nicht vor Augen haben. Und dann, ja, also wenn du mit 80, jetzt bleiben wir mal bei Herrn Grupp, mit über 80 noch so sehr die Finger im eigenen Unternehmen hast, dass du durch die Übergabe an deine Kinder so ein Bedeutungsverlustgefühl empfindest, dann hast du auf der Strecke eine ganze Menge mit diesem Blick nicht richtig gemacht. Und das sind ja übergroße Schuhe für Wolfgang Grupp Junior und Bonita, da irgendwie reinzuwachsen. Also die tun mir auch, ob sie mir leid tun sollen, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal so, ich bin nicht sehr ehrgeizig, mit den beiden zu tauschen.
Ich wollte gerade sagen, jeder ist ja so hat seine Vorstellung im Leben und mit Sicherheit ist die von euch gewählte die
mittel- bis langfristig gesündere für euch?
Gesünder definitiv. Da sind natürlich auch immer so ein bisschen gesellschaftliche Strömungen. Und natürlich, wenn wir den Zweiten Weltkrieg und die Mangelphasen danach miterlebt hätten, würden wir wahrscheinlich auch Sachen anders machen, als wir sie heute machen. Das hat ja auch immer so ein bisschen damit zu tun, wie ist man geprägt etc. Aber da wird einem ja auch nochmal bewusst, Gunnar, dass wir beide eigentlich recht dankbar sein können, auch wenn wir Dinge anders machen als unsere Eltern oder unsere Väter. Dass es trotzdem uns damit gut geht, dass es unseren Unternehmen damit gut geht, dass wir weiterhin Bewerbungen kommen, dass wir tolle Mitarbeiter haben, dass unsere Kunden weiter bei uns kaufen, dass, keine Ahnung, wir keine existenziellen Sorgen haben müssen, trotz Wirtschaftskrise. Also das sind ja viele Dinge, für die man dann auch dankbar sein kann, gerade wenn man jetzt das mal im Vergleich zu so krassen Stories dann hört.
Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie ihr das Unternehmen selber später weitergeben wollt?
Ja, der Plan steht. Also sehr, sehr dezidiert.
Na, so weit bin ich noch nicht. Aber die ersten Gedanken dazu arbeiten, weil ich eben auch, ich sehe, wo ich nicht hin will. So, andersrum möchte ich aber auch meinen Kindern nichts aufbürden, was sie überfordern würde. Oder also grundsätzlich habe ich als Vater den Anspruch, meine Kinder sollen das machen, was sie gut können und wo sie Bock drauf haben. So, und ob das dann nachher Kanalsanierungsfirma oder Tierarztpraxis oder keine Ahnung was ist, weiß man dann ja eh nicht. Also, naja, ist bei uns vielleicht noch ein bisschen, bei mir vielleicht noch ein bisschen früh, weil ich selber noch nicht klar bin und unsere Kinder noch ein bisschen Ausbildungsweg vor sich haben. Aber dass ich mir Gedanken dazu machen muss und einen Plan zurechtlegen muss, ist mir bewusst. Das, ich glaube, damit ist der erste Schritt schon getan.
Also es ist, auf der einen Seite ist es eine Zeitfrage. Also ich habe insofern einen Vorsprung durch mein höheres Alter, dass bei meinen Kindern schon absehbar und klar ist, dass sie hier nicht einsteigen werden. Weil das ist genau das Problem als Unternehmer, als Familienunternehmer, dass du immer nicht weißt, wie lange muss ich da oder will ich da oder soll ich da eine Tür aufhalten? Ja, nein, vielleicht, was tut das? Also es ist ein Planungshemmnis. Und auf der anderen Seite, losgelöst von jeder Zeitachse und jedem persönlichen Alter, bist du natürlich jederzeit aufgerufen, dein Unternehmen so aufzustellen, dass es auch mit deinem morgigen, langfristigen oder totalen Ausfall umgehen kann. Ne? So, das ist eine Frage der Krisenvorbereitung. Das existiert ja auch schon ewig. Das war für mich so eine der ersten Maßnahmen, dafür zu sorgen, dass der Laden mich nicht braucht. Das geht ja bei so kleinen Dingen los wie Bankvollmachten und, wo viele Unternehmer sich gar keinen Kopf drum machen. Ne? Bei mir ist das so, weil klar ist, dass die Kinder dann in keine Nachfolge gehen, gibt es mittlerweile mit mir parallel in der Geschäftsführung, was die operative Geschäftsführung angeht, ist die Nachfolge schon durch. Und Steffen ist auch genau der Mensch, der mir diesen Freiheitsrahmen gibt, den ich auch so sehr genieße. Ne? Also es gibt ja einen Grund, warum mich der Laden nicht braucht, ne? Weil es andere gibt, die gebraucht werden. Oh, wunderbar. Dann geht es eher um die Frage, und das machen auch viele in der Nachfolgeregelung vielleicht nicht ganz richtig, dass sie die Rolle als Eigentümer, also als Gesellschafter und die Rolle als Geschäftsführer nicht getrennt voneinander betrachten. Und wenn du eine Nachfolge organisieren willst, ist es wahnsinnig hilfreich, dass du diese Rollen getrennt voneinander betrachtest. So, das Thema operative Geschäftsführung ist geklärt. Und das Thema, wie setze ich die Eigentümerstruktur fort, das setzen wir gerade in diesem Jahr aufs Gleis. Und ich denke, dass wir zum Jahreswechsel damit durch sind. Ich habe lange sehr, sehr viele Optionen betrachtet. Also mir war wichtig, so sehr menschenzentriert, wie wir hier sind, eine Gesellschafterstruktur zu finden, eine Eigentümerstruktur zu finden für die Zukunft, die der Belegschaft ein gehöriges Wort der Mitsprache gibt. So, und da habe ich von Genossenschaft über Gesellschaft in Verantwortungseigentum, also es gibt heute eine Möglichkeit der Mitarbeiterbeteiligung über Genussrechte, das ist so der Einstieg in diese Rolle, aber das ist tatsächlich als echte verantwortliche Eigentümerstruktur nicht hinreichend. So, also lange überlegt, habe mich jetzt final entschieden für die Konstruktion einer Stiftung, das heißt, das Unternehmen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Jahreswechsel in eine Stiftung gehen. Dadurch, dass meine beiden Kinder auch beteiligt sind, werden die diesen Weg mitgehen müssen, wollen sie aber auch. Also das ist schon geklärt und besprochen. Und dann entsteht der Trick über die Frage, wie gestalte ich diesen Stiftungsrat, so dass das, was ich mir eigentlich vorstelle, funktioniert. Und dieser Stiftungsrat wird drei wesentliche Säulen haben. Eine Säule ist die Eigentümersäule, das heißt, das sind meine Kinder und ich. Und dort sind immer zwei aus der Stifterrolle, sage ich mal, Teil dieses Stiftungsrates sind immer zwei und die müssen sich immer beide einig sein, sonst hat diese Säule keine Stimme. Dann gibt es die Säule der Belegschaft. Und zwar einmal der Führungskreis entsendet einen und der Betriebsrat entsendet einen. Und auch die beiden müssen sich in dieser Säule immer einig sein, sonst haben sie keine Stimme. Und dann gibt es die dritte Säule der externen Expertise. Und zwar einen dieser beiden Vertreter entsendet die Eigentümer, also die Stifterseite, und einen die Belegschaftsseite. Und auch die beiden müssen sich wieder immer einig sein, sonst hat diese Säule keine Stimme. Und alle Entscheidungen brauchen zwei Drittel. So, damit hast du eine sehr ausgewogene Plattform geschaffen, wo wirklich die Interessen der Gesellschafter, also der Eigentümerfamilie, die Interessen der Belegschaft, das Fortkommen, der Korpus des Unternehmens an sich, was nochmal eine dritte Interessenlage sein kann, so hast du eine gute Ausgewogenheit zwischen diesen Positionen. Und das ist zumindest das Zielbild, mit dem ich gerade aktiv unterwegs bin, was für mich unter allen Bedingungen, die mir wichtig waren, im Augenblick das stimmigste Ergebnis liefert.
Das hast du dir aber auch nicht an einem Nachmittag überlegt, oder?
Passt.
Respekt, das klingt spannend.
Ich denke halt sehr weit voraus in solchen Sachen und ich sammle natürlich Wissen ein und irgendwann entsteht so die eigene Idee von. Ne? Ja, aber ich habe natürlich einen exzellenten Berater, der seit über 25 Jahren nichts anderes als Familienstiftungen aufsetzt und so an der Hand. Ja, klar. Also für die Umsetzung brauchst du maximale Fachexpertise. Ja. Aber erstmal die Grundidee, wo will ich eigentlich hin und wie will ich es gestalten, das ist schon viel eigener Gedanke.
Spannend.
Ja, cool. Sehr cool. Hat auf jeden Fall, glaube ich, auch neben unserem Hauptthema nochmal interessante Impulse gesetzt heute.
Ja, das ist tatsächlich in vielen Branchen super relevant. Auch hier bei uns in der Kanalsanierungsbranche, also wo ja viele unserer Zuhörer herkommen, gibt es ja auch genügend Betriebe, die eine Nachfolgeregelung nicht schaffen oder nicht schaffen wollen können, wie auch immer. Und dann geht das Unternehmen in den Verkauf. Gibt da sicherlich positive Fälle, gibt aber auch Fälle, da ist das vielleicht für Mitarbeiter oder Produktqualität nicht immer nur ein Vorteil. Also das ist so, der Unternehmer muss halt wissen, wo will er hin, was ist ihm auch wichtig. Also ich verurteile keinen, der sagt, ich verkaufe mein Unternehmen ans höchste Gebot, okay, ist auch okay. Ich bin mir nur nicht immer sicher, wie gesagt, was ist das, macht das nachher mit den Mitarbeitern, was macht das für die Kunden aus, wie sieht das qualitativ aus, wenn nur noch Profit im Mittelpunkt steht, also das sind komplexe Themen, wie gesagt, ich will keinen verurteilen, aber Gunnar hat gerade, finde ich, einen Weg aufgezeigt, von dem ich mir wünschen würde, dass vielleicht der ein oder andere Kanalsanierer da auch mal drüber nachdenkt, was will ich denn eigentlich mit meinem Unternehmen und wie stelle ich mir das vor? Und, andere Extrem, wie sichere ich damit auch den Familienfrieden? Weil das spielt da auch rein. Wenn du jetzt das mal eine Generation oder zwei Generationen weiter denkst, hast du immer mehr Leute am Tisch sitzen, die dann in der Gesellschafterversammlung entscheiden wollen. Und wenn die, warum auch immer, sich irgendwann nicht mehr einig sind, kann das da auch richtig krachen. Und das ist meistens auch auf dem Rücken des Unternehmens und auch auf dem Rücken der Mitarbeiter. Und das ist so, ja. Also, wenn man seinem Unternehmen und seinen Mitarbeitern was Gutes tun will, dann macht man sich eben diese Gedanken. Und deshalb fand ich das gerade nochmal einen guten Impuls, weil das, glaube ich, auch manche Betriebe in der Rohrsanierung und dem Tiefbau auch was angeht.
Wichtig ist, Verträge sind total wichtig, weil man darüber verschriftlicht, was man eigentlich jeweils möchte. Die besten Verträge verlassen nie wieder den Tresor, weil nie wieder einer reinguckt. Aber es ist wichtig, und das ist ein wichtiges Element in der Vertragsgestaltung, immer so zu denken, dass es schief geht. Also auch mit Blick auf die nächste Generation, ne? Familienkonstellation, wer sitzt wie am Tisch? Weil das, was ich jetzt skizziert habe, ist ja nur die Oberfläche des Eisbergs. Da gehört ja eine ganze Menge dazu. Ne? Welche Regularien werden wir schaffen? Wann, wer, welchen Platz besetzt und welche Rolle spielt und. Das musst du alles vorausdenken und immer im negativ denkbarsten Fall, um am Ende des Tages das Unternehmen eben nicht zu lähmen. Und das sind alles Regularien, die da noch mit reinspielen. Also das ist eine recht komplexe Kiste. Und vielleicht auch da eine Überlegung am Rande, wo du das mit dem Verkauf hattest. Ich habe auch eine Weile überlegt, das Unternehmen in eine Unternehmensgruppe hinein zu verkaufen, weil durch die Nachfolgeprobleme am Markt entstehen Unternehmenskonzentrationen über Unternehmensgruppen. Bei euch im Markt mit Sicherheit genauso wie bei uns. Völlig an der Tagesordnung. Erstmal auch nichts Schlechtes dran. Wichtig ist, dass du, wenn du als Unternehmer deinen Laden in so eine Gruppe hinein veräußern willst, eine Konstellation findest, eine Gruppe findest, die vom Geschmack und Gefühl her zu deinem Unternehmen passt. So, und ich dachte, ich hätte eine Gruppe gefunden, die gut zu uns passt. so vom äußeren Anschein. Dann haben wir angefangen, tiefer in die Diskussion eben auch wieder über Werte, Vision, Mission und, ne? Wo wollt ihr hin, wo wollen wir hin, wie gut matcht das? Und die fanden das, was wir machen und wie wir es machen, unfassbar attraktiv. Darüber entstand auch ursprünglich der Dialog. Und dann am Ende, wie sie wirklich verstanden haben, wie radikal ich bin, da haben sie dann irgendwann kalte Füße gekriegt und gesagt, nee, wenn wir dich in die Gruppe reinholen und dein Laden ist dann ein großer Laden in der Gruppe, der gibt dem Ganzen einen Richtungseinschlag, so attraktiv, wie wir es finden, aber das trauen wir uns nicht. Also die hatten Angst, dass die von meiner radikalen Philosophie überfordert sind. Und so sind wir dann nicht zusammengekommen. Sowas kann auch passieren.
Aber war ja eine ehrliche Aussage und ist dann vielleicht auch okay, ne? Also,
ja, absolut zu akzeptieren. Weise, wenn sie das erkennen und da entsprechend darauf reagieren, ja.
Ja, ich glaube, wir haben heute unterschiedliche Möglichkeiten jetzt am Ende aufgezeichnet, dass es da viele gibt und viele Dinge aufgezeichnet, viele Dinge auch irgendwie gestriffen. Was, glaube ich, so Grundtenor in der ganzen Folge war, wie wichtig Werte sind. Der eigene Führungsstil, den zu erkennen, wie wichtig es ist, den Wert des Unternehmens zu erkennen und diesen dann auch eben in solchen Themen wie der Nachfolgeregelung, wie auch immer die geartet ist, zu berücksichtigen, dann ist es eine runde Sache. Vielen Dank euch. Das war ein sehr interessantes, sehr cooles Gespräch.
Ja, gerne.
Gerne, sehr gerne. Wunderbar.
Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie doch gerne unseren Kanal und teilen Sie die Folge und folgen Sie natürlich auch dem Nachfolge-Podcast sowie dem Humanunternehmer-Podcast. Bis zum nächsten Mal beim Rohrfunk. Weitere Infos zur Folge finden Sie auch in den Shownotes.